Junge, jetzt konzentrier dich mal, wa?
Nimm bitte hier mal ernst.
Ja, dit loft.
Dit loft, guten Morgen, wa?
Man verändert sich ja wirklich mit den Dialekten. Also es hat witzigerweise eine Mitarbeiterin gestern zu mir gesagt, wenn ich Berliner war, dann kling ich da irgendwie total anders.
Ich liebe Berliner. Ich liebe es. Es ist einfach, ist der geilste Dialekt in Deutschland. Der sächsische Dialekt und der schwäbische sind ja so mittelpopulär. Und bei dem Rest irgendwie, dann dieses Alemannisch, das verstehe ich nicht. Und bei den Hesse, da kann ich leider nichts ernst nehmen. Also ich habe da einen Onkel, das ist ein, was weiß ich, Großonkel, der so ehemaliger Kriminalkommissar. Und wenn der, egal welchen Mord, einen Todfall, der auf Hessisch erzählt, treibst mir die Tränen in den Augen vor Lachen. das ist wirklich spannend. Aber ansonsten bin ich großer Berliner Fan.
Ich auch. Also ich mag es auch dort mit dieser rotzigen Art und kann denen das witzigerweise auch nicht übel nehmen. Wenn die in ihrer typischen Art der Taxifahrer oder, keine Ahnung, der Uberfahrer da rumrotzt und...
Junge, jetzt konzentrier dich mal, wa?
Ja, nimm bitte hier mal ernst, wa? Und man verändert auch komischerweise sein Wesen, finde ich, wenn man...
Du veränderst sofort die Haltung. Dialekt, also ist ja prinzipiell so, dass du das auch beim Sprechen im Allgemeinen die Stimme sofort anders wird, wenn du eine andere Haltung annimmst. Also wenn du richtig aufrecht stehst, das ist bei der Stimme, Sprecherziehung zum Beispiel auch, ne, oder Stimmausbildung, dass wenn du richtig gut stehst, dann sackt die Stimme noch ein Stück runter, wird voluminöser, weil du viel mehr Lungenvolumen nutzt und tausend Dinge, also das verändert das total. Und bei diesen Sprachen ist ja wie so eine Rolle, die du dann auch einnimmst, ne? Mhm. Also du bist ja dann auch gleich der, also du wirst ja auch im Inhalt der Sprache sofort rotziger, wenn du halt Berlinerst. Finde
ich
gut.
Mhm. Ich finde es für mich selber sehr bedauerlich, niemals wirklich platt gelernt zu haben. Kannst du Plattdütsch reden?
Snaggen? Also ich kann das, ist tatsächlich ein klassischer Effekt der Sprachscheuheit, dass ich verstehe das. Weil meine Großmutter mir und meine Tante mir als kleines Kind immer auch so Kinderlieder auf Plattdeutsch vorgesungen haben. Und dann kam noch dazu, dass wenn immer ich was nicht verstehen sollte, ja, dann hat meine Mutter und meine Eltern, Großeltern, dann haben die Plattdeutsch geredet. Und nun war das dann natürlich für mich besonders interessant. Also mein Interesse, das dann zu verstehen zu können, war relativ hoch. Dadurch habe ich das relativ schnell geblickt, habe das aber selber nie gesprochen und führt heute dazu, dass ich kann jetzt nicht sprechen, was ich total tragisch finde. Ich würde das meinen Kindern gerne irgendwie weitergeben. Wobei das die Pflege des Plattdeutschen doch auch sehr, sehr spärlich ist. Ne? Also es gibt halt ein paar alte Leute, die das noch sprechen. Dann gibt es irgendwie in der einen oder anderen Zeitung immer noch mal eine Rubrik, wo irgendwie mal was auf Plattdeutsch steht. Man muss anerkennen, dass das aussterben wird.
Ich fand, das war auf Rügen aber mehr ein Thema, als ich es in Hamburg zum Beispiel erlebt habe. Also jetzt auch von der Zeitung, weil du es erwähnt hast, in der Ostsee-Zeitung gab es ja immer regelmäßig eine gewisse Rubrik, wo der plattdeutsche Dialekt gepflegt wurde oder zumindest irgendwelche Artikel da standen. Das habe ich in Hamburg, aber nö. Gibt es das im Abendblatt, ein Hamburger Abendblatt?
Ist da irgendwie eine Ecke, da mal wieder so
ein Witz erzählt wird? Oder?
Nee. Dazu muss man sagen, dass dieses Hamburger Platt ja auch gar keine, also ich sag mal so dieses friesische Plattdeutsch und dieses Rügensche, als Außensteher versteht man es ja dann wirklich nicht, ist es sehr, sehr eigen. Und hier ist es ja eher so eine Slangform, also man kann das dann schon auch verstehen. Also insofern, du hast halt hier auch die Älteren, die dann eben so ein bisschen länger reden, nicht? Und wo dann die Vokale wahnsinnig lang werden und so und dann so ein paar Buchstaben verschwinden. Aber das ist alles handelbar. Jetzt so ein friesisches Platt, da verstehst du auch kein Wort. Also nur weil du Plattdeutsch auf Rügen verstehst, heißt ja nicht, dass du das ganze Friesische verstehst.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Das, ist ja das sind ja wirklich zwei verschiedene Baustellen. Aber ja, also ich kenne hier in Hamburg so tatsächlich keinen, der so richtig Plattdeutsch redet.
Ist es ein Thema an der Schule deines Sohnes? Also jetzt im Sorbischen zum Beispiel gibt es teilweise Fächer, die in Sorbisch unterrichtet werden, wenn man einfach die Sprache oder die Sprachkultur erhalten möchte.
Ist ja schon wieder nochmal ein Spezialfall, weil da auch eine ganz andere Pflege nochmal. Da hast du auch diese ganzen Brauchtumsgeschichten. die da gepflegt werden. Dann hast du natürlich diese, auch schon lange eben diese, die Ortsbeschilderung oder die Beschilderung im Allgemeinen sind dann auf Sorbisch und vielleicht ist da auch mehr lauter Stolz mit dabei, dass das so ganz aktiv gepflegt wird. Also das fehlt hier oben ein bisschen.
Echt? Hast du das Gefühl, dass in Norddeutschland der Stolz zur nordischen Sprache fehlt? Das hätte ich eher konträr. Also ganz krasses finde ich natürlich in Süddeutschland. Die vergöttern ihren Slang-Dialekt. Hier im Sächsischen ist so ein bisschen in Bayern oder in Schwaben.
Ja, in Bayern mehr sein mehr. Die reden halt auch. Also ja, also die sind. Da gibt es ja auch im Fernsehen verschiedene Ansätze, ne? Also es gibt Leute, die halt Hannoveraner Deutsch sozusagen, es gibt keinerlei Färbung auf dem Sender, sage ich jetzt mal. Ne? Also jeder hat vernünftiges Hochdeutsch zu sprechen. Es gibt den Ansatz und dann gibt es natürlich, der hat lange gehalten, sage ich mal, nur dass eben die Bayern immer gesagt haben, mir sei mir, wir sind halt anders und wir also reden auch in den Abendnachrichten oder in irgendwelchen anderen Sendungen, wir reden Dialekt. Ja, kann man verschiedener Ansicht sein. Im Sächsischen oder beim Mitteldeutschen Rundfunk, finde ich, ist es, da ist der Wille da, Hochdeutsch zu reden. Das, finde ich, gelingt nicht immer. Auch das Sächsische an sich bringt ja auch so die eine oder andere grammatikalische Tücke mit sich, die da auch nicht jeder im Griff hat, sage ich jetzt mal. Aber ich bin, muss gestehen.
Hör auf mit den Ausführungen, ich muss heute vor die Tür gehen. Also da will ich gar nicht rein.
Meine Erkältung hängt mir noch nach. Und ja, nee, ich bin Fan des Hochdeutschen. Also das, weil einfach auch in den Dialekten jeweils ja, wie gesagt, auch grammatikalische Eigenheiten sind, die dann formal betrachtet falsch sind oder Wortverwendungen kommen, die einfach quasi klassischerweise wir jetzt nicht als ganz sauberes Deutsch sehen. Und ich finde, dass das im Fernsehen oder im Rundfunk, wie auch immer man das bezeichnen will, eine gewisse Vorbildhaftigkeit durchaus sein kann und bin auch ein großer Fan von der maximalen Nutzung der Sprache. Das heißt, also du hast ja so, keine Ahnung, hier, man darf keine Fremdwörter verwenden oder das Wort ist unüblich oder das darf man nicht, die Leute verstehen das nicht. Also ich glaube nicht, dass der Zuhörer, Zuschauer völlig verblödet ist und nur weil er ein Wort nicht versteht, sofort abschaltet. Das ist so eine alte Fernsehdenke gewesen. Also ich finde im Fernsehen oder auch in der Zeitung, da ist es natürlich einfacher, kann man die deutsche Sprache in all ihrem Glanz, Gloria und Schönheit und auch Umfänglichkeit verwenden und im Rundfunk dann eben auch ordentlich sprechen. Ansonsten gibt es ja immer so Fenster. Also es gibt ja auch beim Mitteldeutschen Rundfunk gibt es ja auch so ein sorbisches Programmfenster, wo so Sachen, finde ich super, dass man das ist ein Teil der Region und darauf einzugehen, ist cool. Ich meines Erachtens gab es beim NDR auch so Sachen, aber ich müsste, ist jetzt eine Nee, ziehe ich zurück. Das gab's mal, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Ich meine, mich auch zu erinnern, dass es das mal gab. Als Referenzsprache gilt, glaube ich, das hannoveranische Deutsch, oder?
Richtig. Silvi, du hast mir nicht zugehört. Habe ich vorhin schon erwähnt. Hannoveraner.
Echt?
Ja. Wobei das auch witzig ist, ne, dass du... Das wird ja als Hochdeutsch gewertet, wobei eigentlich das Hoch sich tatsächlich auf die geografische Höhe bezieht. Also wir haben Hochsprachen, das ist dann quasi die saubere Sprache damit gemeint, wenn man so will. Aber das Hochdeutsch an sich gibt ja auch das Niederdeutsch, ne? Niederdeutsch, Plattdeutsch, ja? Niederland, niederes Land und so weiter. Und die Hochsprache wäre tatsächlich bayerisch gewesen. Dazu ist es nicht gekommen. Ich auch ganz gut. Und man hat sich dann aus vielen, vielen Gründen, das würde jetzt unseren Podcast wirklich sprengen, dann letztlich für das Hannoveraner hat sich durchgesetzt.
Was ja, wahrscheinlich, um den Frieden zu wahren, sollten wir es nicht weiter ausführen, um den einen Teil in unserem Namen gerecht zu werden, dem anderen mit dem Wein. Vielleicht kann ich da den Bogen spannen, was ich selber persönlich
unfassbar interessant. Aber der war nicht schlecht, der war gut. Der Bogen war gar nicht verkehrt.
Nee, der wäre gut gewesen, hättest du es nie unterbrochen. Weißt du, es war ja, dass du langsam die Brücke entlang gegangen bist und dann kurz vorher ist es zusammengebrochen, weil du da mit deinem Schnellboot kurz
das nächste schöne musstest. Sprachliche Bild. Silvio, hast du heute einen Lauf?
Nee, überhaupt nicht. Du bist nur der Fehlpunkt dabei.
Ich schwöre hier.
Okay, ich
ausklingen an der Stelle. Ich habe neulich unser Konkurrent, nein, überhaupt nicht, Fiete Gastro gehört mit dem Großartigen, also klar, Tim Melzer hängt da immer rum, aber da war Rainer Sass. Kennst du Rainer Sass? Mhm. Das ist so ein Koch, der, ja, finde ich, so ein bisschen underrated ist. Also schon auch sehr oldschool, weil er dann zu Recht kocht. Auf jeden Fall in der Sendung, die haben sich richtig bepflaumt, bepögelt und rumgeschrien. Das fand ich, vielleicht müssten wir auch unseren Emotionen öfter mal Lauf lassen. Ich fand das, ich habe mich da sehr amüsiert und unterhalten gefühlt.
Darf ich da auf zwei Podcasts eingehen? Zum einen habe ich auch die Castro gehört und zwar die Folge mit Billy Wagner.
Weiß nicht, ob das habe ich noch nicht, habe ich noch auf der Uhr, ja.
Und ich fand es komisch, dass Leute da dermaßen abgegangen sind, rein sozialmedial, und sich da dermaßen aufgeregt haben, wie unmöglich das ist und wie schlimm das ist. Also ich hatte das Gefühl, Billy war nicht wirklich gut drauf, also dass er, es dauerte sehr lange, bis er überhaupt in Fahrt kam, aber ich fand ihn sehr brav und sehr, sehr zurückhaltend, und Tim war auch so recht, also dass es dermaßen gepusht wurde, ich fand die gar nicht so schlimm und so über die Stränge schlagen, die Folge, sondern jeder hat versucht zu sein, also ich fand es eher brav und handsam. Hör dir das mal an, mich würde deine Meinung auch so als kleiner Kontrapunkt meinungsmäßig gut, sehr, sehr interessieren dabei. Und vielleicht können wir uns darüber nochmal austauschen. Also man hätte dort noch intensiver ins Gespräch gehen können. Das wäre, glaube ich, noch interessanter gewesen, als sich gegenseitig immer brav die Haare zu kämmen und die Bälle hin und her zu schieben. Und zum anderen, weil du es öfters erwähnt hattest in einer unserer vergangenen Folgen, habe ich mir mit der vielgeschätzten Barbara Schönberger mit den Waffen unserer Frau angehört. Und ich fand das ja unfassbar übertrieben. Also wie dort geredet wird und wie, also so, wow, ist das groß. Mann, Lars, wie toll du das sagst. Du bist ja wirklich unfassbar, unglaublich mit deiner Wortgewalt. Das fand ich so, da kann man nicht einschlafen.
Also hat die gute Barbara auch irgendwie keinen guten Tag gehabt, aber ich bin rein prinzipiell.
Ich weiß es nicht. Ich
hatte natürlich zum Emporheben des Gastes.
Ich fand es in den Radio- und Fernsehfolgen aber natürlich, also ist nicht Ziel des Ganzen, möglichst natürlich zu erscheinen. Ich weiß nicht,
vielleicht
wie seht ihr es?
Vielleicht nur eine Momentaufnahme, wer weiß, was da los war.
Ja, ich muss mal vielleicht noch 15 andere Folgen.
Es ist doch wie mit einem Restaurant, ne? Du gehst als Tester, du gehst in ein Restaurant, testest das, was ist richtig großer Mist, dann kriegt das Restaurant auch noch eine zweite Chance, oder?
Ja, sehr schön, das stimmt, das sollte man beim Wein, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, wahrscheinlich auch beibehalten. Und ich habe, das sind deine Vorlagen, die ich einfach nur verwandle. Und das ohne Drehbuch und Absprache.
Herrlich,
wie das hier läuft. Und das finde ich beim Wein, um das mal weiterzuführen, genauso. Also, dass man, also eine fatale Situation unserer Zeit ist, dass alles super und Bombe und mega und über die Dinge gelobt wird und es keine faktische Beurteilung eines Weines mehr gibt und dass sich kaum jemand um Weinsprache als solches kümmert. Das kam mir vorhin in den Sinn. Also, dass es ja auch eine Weinsprache gibt, und ich selber bin das allererste Mal darüber aufmerksam geworden durch einen Weinhändler, der mich Anfang der 2000er Jahre angesprochen hat oder mir erzählt hat, dass er ein Weinbuch über Weinsprache schreiben möchte. Zudem ist es nie gekommen, leider, und ich finde, es ist längst überfällig, dass man Leute dazu animiert, über Wein und vernünftig über Wein zu reden. Paula Bosch war eine der ersten Sommeliers, die sich intensiv mit Weinsprache auseinandergesetzt haben und versucht haben, damit Wein zu vermitteln. Und Wein zu vermitteln ist ja letztlich die Aufgabe des Sommeliers.
Was du hervorragend kannst, Silvio, also du hast ja, möchte das nochmal in Erinnerung rufen, und wer will, wir können das auch mal irgendwo posten, zur Verfügung stellen, unsere alten zusammenproduzierten Folgen für den Mitteldeutschen Rundfunk, die Weinmacher Mitteldeutschlands, und da hast du immer, also der Sender, die waren ja immer alle aus dem Häuschen, mit welchen Worten du die Weine beschreibst. Ich erinnere mich noch an Proschwitz, an die 150 Kilo schwere Ballerina. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wir können ja diese Folgen nochmal, ich habe das bei Vimeo, aber ich könnte das auch nochmal irgendwie bei YouTube zum Besten geben. Vielleicht ist das einfacher zu rezipieren. Dann kann der interessierte, geneigte Zuhörer sich das auch nochmal in Wort und Bild vor allen Dingen reinziehen, wie du das früher alles verkauft hast.
Ich würde es wahrscheinlich in die Shownotes einfach aufnehmen und dann kann der ein oder andere gerne darauf klicken oder beziehungsweise das Sozialmedial nochmal publizieren und dazu am besten geben. Aber es ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe und ich finde, dass das Schwierige oder das Angenehme, die Herausforderung dabei ist ja den Bogen zu schaffen zwischen einer fachspezifischen Äußerung oder Beschreibung über den Wein und einer emotionalen. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du die ganze Zeit mit önologischen Fachbegriffen um dich wirfst und versuchst, den Wein mit möglichst vielen Fachbegriffen irgendwie zu untermalen, dass der andere vor Ehrfurcht erstirbt, aber nichts versteht. Und das ist ein Erlebnis, also man entwickelt sich ja selber eben auch in seiner beruflichen Laufbahn, aber ich hatte ein Erlebnis bei einem Computerspezialisten Ende der 90er Jahre, als ich versuchte, mir einen neuen PC zu kaufen und der hat mich so dermaßen mit Fachbegriffen zugeworfen, dass ich rückwärts wieder aus dem Laden rausgegangen bin und mich ganz, ganz klein gefühlt habe. Und ich habe mir selber gesagt, so ein Gefühl möchte ich niemals als Gastgeber vermitteln oder einem Kunden von mir geben und versuche da immer eine relativ einfache, aber trotzdem emotionale Sprache zu finden. Das fehlt, finde ich, leider oft auch meinen Kollegen. Also, dass sie sich da bewusst mit der Sprache und eben auch mit der Sprachgewalt, mit der Kraft der Sprache auseinandersetzen. Aber auch nicht so einfach zu werden. Ich fand es erschreckend zu hören, mit wie vielen Wörtern die Bild auskommt. Weißt du, wie viele Wörter dort so täglich verwendet werden?
Es gibt diese aktiven und passiven Wortschätze. Ich glaube, ein Satz darf nur sieben Worte haben. Du darfst ja theoretisch auch nur das Präteritum und das Präsens verwenden, weil alle anderen Zeitformen zu kompliziert sind. Wie viele Worte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall vierstellig. Also, keine Ahnung, unter 10.000.
2000. Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Worte der Duden hat umgangssprachlich werden, um die 45.000 Worte verwendet in Deutschland. Also die sind so mehr oder weniger fast anerkannt. Bei der Bild sind es 300 Worte, die 300? Verwendet 300.
Okay. Wo steht das? Wer schreibt das?
Ich müsste es recherchieren, ob ich's,
die deutsche Sprache gibt so knapp 100.000 Worte. Und wenn du so ein richtig pfiffiger Zeitgenosse bist und dein eben das, also passiv würdest du quasi die 100.000 verstehen und aktiv würdest du 40.000 verwenden, dann bist du schon sehr weit vorne. Also müsste man schon in die gehobene Zeitungsklasse gucken, also sowas wie die Zeit oder sowas, die dann auch so an solche Zahlen rankommen, also an den Möglichkeiten, die sie verwenden, weil die ja sich auch nicht scheuen, mal ein Fremdwort zu verwenden. Ein Fachbegriff. Das ist was natürlich die Bild-Zeitung gewaltig vermeidet und eben allein dadurch schon, dass sie halt eben keinerlei Zeitformen im Prinzip verwenden, weil das zu kompliziert sei und eben die einfache Rezeptionen irgendwie erschweren. Gelesen wird sie ja irgendwie, ne? Das ist, was in der Bildzeitung steht, ist einen Tag lang die Wahrheit, ja, bis zum Widerruf. Das Ding ist morgens gedruckt, ist in der Welt und das war's dann.
Mhm. Es ist, also man möchte ja mehr oder weniger, das war der Ansatz damals, das Volk erreichen. Das ist ja letztlich auch das Erfolgsgeheimnis von Konrad Adenauer gewesen, also die einfache, die Volkssprache zu pflegen. Das ist halt letztlich dann eben auch mal die Aufgabe, was man daraus macht. Gibt es eigentlich intellektuelles Fernsehen? Also aus deiner Sprache gibt es einen, jetzt losgelöst von Arte, wo es manchmal versucht wird, was manchmal aber eben auch an der Zweisprachigkeit ein wenig, glaube ich, scheitert.
Also ich glaube, wenn ich jetzt...
Da wird ja mehr über die Bildsprache
geschildert. Diese Kulturmagazine, so wie Titellesen, Temperamente, da wird schon versucht, mit vernünftiger Sprache auch in den Moderationsteilen, der Kollege Mohr heißt ja, glaube ich, ne, der das sehr souverän macht und finde ich eine tolle Sprache hat. Der verstorbene Kollege Roger Willemsen hat das, glaube ich, auch versucht. Dann Es gab auch noch mal eine Literatursendung, also eine Bücherempfehlungssendung. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Auch da fand ich, ist so die Sprache und das Wortgut, das, was wir so haben, durchaus gepflegt worden. Ich bin auch in der Tagesschau und Tagesthemen. Macht sich die Redaktion unglaublich viel Gedanken über Sprache.
Okay.
Ja, geht's dann schon auch darum, natürlich, wie kannst du mit klar, also nicht einfacher im Sinne von wenig Worten, aber mit einfacher und klarer Sprache, trotzdem komplexe Sachverhalte ausdrücken. Das ist eine Wahnsinnskunst. Also, das ist total schwer. Übrigens, mal kennst du die im Deutschlandradio, diese Nachrichtensendung in einfacher Sprache?
Ja. Das gibt es, glaube ich, sogar auch bei der Tagesschau.
Das gibt es auch.
Nachschauen, ja. Ja.
Das gibt es auch. Und auf jeden Fall sitze ich in meinem Auto, fahre irgendwie von A nach B und dann höre ich das, ohne das Intro gehört zu haben, also was das ist. Ich dachte, was ist denn jetzt hier mit den Leuten beim Deutschlandfunk nicht in Ordnung? Was erzählen die mir denn jetzt hier für einen Käse? Gibt es da keinen Redakteur mehr, der irgendwie einen klaren Satz schreiben kann, bis ich dann also begriff, dass das eben sehr stark reduzierte, sehr einfache Sprache ist und die tatsächlich gefühlt mit 150 Worten auskommen. Finde ich toll, aber so unvorbereitet hat es mich mal kurz aus dem Angeln gehoben.
Ja, das finde ich gerade auch zum Deutschlernen großartig. Es gibt ja allein diesen Podcast Plain English, wo in einfachster englischer Sprache Englisch vermittelt wird oder irgendwelche Themen in Englisch vermittelt werden als Podcast. Und das gibt es auch in zweierlei Versionen, einmal in einfach und einmal in fortgeschritten. Und ich habe da, also mittels dieses Podcasts, ich habe den auch schon mal bei uns empfohlen, wieder zurück zur englischen Sprache gefunden und da fließende Texte zu hören, mich darauf einzulassen, dass wieder, also ich finde, eine Sprache kann man dann richtig verstehen und sich darin fallen lassen, wenn man sie fühlen kann. Also so auch, um den Bogen wieder zurückzuspannen bei der Weinsprache, wenn ich sie fühlen kann und wenn ich, es wird ja heutzutage sehr viel mit Metaphern gearbeitet, dass man versucht, rhetorisch ein Bild aufzubauen, um den Wein in irgendeiner Form zu skizzieren. Das entstand so Ende der 90er Jahre, dass man nicht nur mit Gedankenbildern gearbeitet hat, also viele Kollegen von mir, sondern eben auch mit Aromenbildern, also dass man den, was natürlich auch stark kritisiert wird, mit Gewürz, mit Obst, mit Gemüseanalogien gearbeitet hat, um dem Wein ein Aromenbild zu vermitteln, dass man es greifen und verstehen kann oder den Wein greifen und verstehen kann und eben nicht die lateinischen Fachbegriffe für die verschiedenen Aromenmoleküle aufzuzählen. Wenn du damit anfängst, da ist jeder raus, also jeder auch von uns beiden.
Ja, also, weil es langweilig ist, ist ein elendes Geholper. Und wie mein Opa schon immer sagte, ne, also, Obacht vor den Dingen, vor den Worten, wo das ganze Alphabet drin versteckt ist. Also, wie macht man, wie ist denn der, ich sag's jetzt mal, niedrigschwellige Einstieg in die Weinsprache?
Also, das Allereinfachste ist, und das finde ich ganz wichtig, sich trauen. Einfach sich trauen, über Wein zu reden und dabei im Hinterkopf behalten, man kann nichts falsch machen, weil so dumm, also wirklich so dumm es klingt, saufen kann jeder. Man sollte dem einfach auch nur einen gewissen Sinn geben oder sollte einen Genuss damit verspüren und das darüber reden, sich austauschen, auch seine Empfindung, seine Gedanken, seine Wahrnehmungswelt mit dem anderen auszutauschen, ist ja dann letztlich ein Mehrwert, den man durch den Weingenuss und das Weintrinken letztlich erzielen kann. Und das sind ja für viele die beiden Ebenen, wo man besonders viel drüber reden kann. Also sprich auf der einen Seite Wein, auf der anderen Seite Whisky, weil es sehr viele komplexe Geschmacks-, Aromen-, Wahrnehmungsschwellen gibt, die jeder unterschiedlichst empfindet. Das ist eine Sache, also über Wein zu reden, die nicht neuzeitlich ist. Das gab es bereits in der griechischen Antike, wo die amtlichen Weinverkoster, also da wurden Menschen dazu berufen, die Weine zu verkosten und dem Geneigten, der den Wein trinken möchte, zu beschreiben, bevor er den auswählt. Also eigentlich gab es damals den typischen Sommelier schon. Und es gab einen Chemiker, der Jean-Antoine Chaptal, dürfte dir bekannt sein, durch das Chaptalisierungsverfahren hat er oder wurde sein Name unsterblich sozusagen. Der hat Ja, genau. Das ist die Schwester von Jeanette.
Von Jacqueline.
Oder von Jacqueline, genau. Der hat es geschafft, die Weinsprache aus der Griechi, damals existierende 60 Worte umfassende Weinsprache, in die Moderne, also in die Moderne des 19. Jahrhunderts, zu transformieren oder zu übersetzen und eine neue Weinsprache aufzunehmen. Komischerweise ist das Werk, was er damals ins Leben gerufen hat, ich habe das ewig versucht zu finden, Le Fer de Gouverneur, ist nirgends mehr zu finden, was ich sehr, sehr schade finde. Aber dank der modernen Kommunikationsmedien ist die Weinsprache so in gewisser Weise reformiert, aber eben auch verbanalisiert worden. Also es gibt eigentlich nur noch geil und lecker und trinkig und aber es versucht sich keiner da irgendwie mit einem gewissen Ernst mit der Sprache auseinanderzusetzen. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man es selber machen, einen Wein zu beschreiben, ist, wie gesagt, sich trauen und am Anfang, wenn man relativ unsicher ist, sich ein Spiegelelement zu nehmen. Also du kannst dir ein Glas Wein nehmen, das vor dich hinstellen und parallel dazu etwas, was du beschreiben kannst, wie zum Beispiel einen Apfel. Und wenn du einen Apfel auf der einen Seite hast oder auf der anderen Seite ein Glas Wein, dann geht man bei dem Apfel, wenn man sich in der Tat vornimmt, das kann man erstmal mit sich selber probieren, sonst vielleicht auch mit seinem Partner oder mit seinem Mittrinker, kann man abwechselnd sich den Apfel beschreiben und anfangen mit den verschiedenen, in der Wertigkeit der Wahrnehmung abstufen, den Sinneswahrnehmung, die man hat. Also zum einen das Visuelle, es ist ja der Sinn, der uns am meisten prägt, und versucht, den Apfel visuell zu beschreiben. Und wenn du dir jetzt den imaginären Apfel vorstellst, dann hat er eine unterschiedliche Färbung, hat eine unterschiedliche Verformung, hat eine unterschiedliche Oberflächenstruktur, hat verschiedene Elemente, die in ihm sind. Und wenn du dir jetzt oder vielleicht der geneigte Zuhörer heute Abend oder morgen früh, wenn er ein Gläschen Wein vor sich hat, das eben parallel versucht und ja klar, ich sehe eine unterschiedliche Farbe, entweder im Rot oder im Weiß oder idealerweise im Roséwein, wo man ganz viele verschiedene Farbtexturen, Strukturen hat, kannst du anfangen, oh, das ist ein rostfarbener Ton oder das ist ein leuchtendes Rosé oder es ist ein Kirschrot oder an Johannisbeere erinnerndes Rot oder eben beim Weißwein, das ist ein goldgelber Apfel, der da aus dem Glas entgegenspringt oder eher eine grüne Verfärbung. Und dann kannst du es über die Nase, riech mal an dem Apfel. Und dann hast du schon eine tolle Inspiration, wo du einfach sagst, der riecht frisch oder der riecht modrig oder wenn man an der braunen Stelle mal riecht oder wenn du eine Banane nimmst und da an der braunen Stelle riechst und an der grünen Stelle oder wie auch immer. Man kann so eine Banane ja auch mal 3 Tage liegen lassen, um es dann sozusagen als Referenzelement zu nehmen und versuchen, das dann im Wein zu beschreiben. Und das gleiche mit dem Geschmack, also rein in den Apfel beißen und ganz bewusst auf Süße, auf Säure achten, schauen, wie lange der Apfel nachwirkt, wie lange man eben die Säure dabei spürt, was dort passiert, ob man Appetit bekommt, ob das Ganze sättigt, ob das mehlig ist. Und das dann gleich mit dem Wein und dann vielleicht auch den Wein zusammen mit dem Apfel und das eben wahrnimmt. Also man sagt, wenn ich das ganz, ganz, ganz bewusst praktiziere in irgendeiner Form und Weise, nach, und bitte erschrick nicht, nach ungefähr 100 Weinen geht es ins Blut über. Mhm. Also 100 Wein, weil es ist natürlich erstmal mühselig, wenn man denkt, oh, jetzt muss ich 100 Weine trinken. Und man muss es ja auch nicht laut, man kann es ja auch leise machen, dass wenn man...
nach 1-2 Wochen ist man da durch, das ist ja so eine beherrschbare Aufgabe. Aber sag mal, warum ist es denn wichtig, Wein so dezidiert beschreiben zu können? Also
zum einen...
Klar, der Sommelier oder derjenige, den Wein verkaufen will, okay...
Weil es hilft. Es hilft demjenigen, der einen Wein bestellen möchte, dass er ganz klar sagt, ich mag Weine, die mich im Aroma daran erinnern. Damit hast du ja ganz klar eine Rebsorte eben auch definiert. Also der große Vorteil ist dabei, Und das sollte nicht vom Wissen abschrecken, aber man muss weniger wissen, wenn man auf sich selber vertraut, weil du eben die Rebsortenstile und die Ausbauformen nicht kennen musst. Das ist dann der Mehrwert, der dann irgendwann automatisch an dich herantritt, weil derjenige, der das Ganze dir dann irgendwie verkaufen möchte, sei es der Weinhändler oder der Sommelier, wird es dir dann vermitteln. Dass er sagt, ah, okay, Johannisbeere, Sie möchten Cabernet Sauvignon. Du kannst dir ganz einfach merken, okay, Cabernet Sauvignon, Johannisbeere, ja, super. Wenn du dir deiner Aromenvorliebe bewusst wirst und dich darin fallen lassen kannst. Also kannst du ganz klar sagen, okay, der erinnert mich an dunkle Früchte, vielleicht sogar Johannisbeere. Das kann man ja bei einem Wein, der einen selber gefällt, dann in irgendeiner Form memorieren oder eben auch, was man abstoßen findet. Es geht ja nicht immer um die schönen Dinge, sondern was man überhaupt nicht mag. Also, dass man Kirschen überhaupt nicht mag, dass man Lorbeer überhaupt nicht mag, dass man Minze zum Beispiel überhaupt nicht mag und oder Eukalyptus. Und dann weiß ich genau, ich mag keine australischen Weine, weil die immer diesen unterschwelligen, leichten Eukalyptus-Ton haben. Oder eben auch vom Gaumengefühl, dass man über Säureelemente reden kann. Ich mag sie eher, mag den Wein eher geschmeidig, mag ihn eher rustikal, derb, mag ihn eher stark abstrahierend, mag ihn richtig kernig. Dass man seinem Geschmack ein Gesicht verleihen kann und dann schneller zum Ziel kommen kann. Und das Ziel ist dabei nicht Trunkenheit, sondern das höchstmögliche Geschmackserlebnis. Oder eben auch ganz bewusst nach etwas suchen kann, was man normalerweise nicht mag. Also die Kommunikationsform bei der Weinbestellung. Auf der anderen Seite einfach, also es gibt ja kaum etwas Schöneres, es gibt vieles Schöneres, worüber man reden kann, aber es ist eine lebensbereichernde Austauschform, sich über Wein zu unterhalten. Wie empfindet der andere den? Wie kann man das selber empfinden? Und selbst wenn man ein ernsthaftes Gespräch hat, ist es oftmals sehr, sehr hilfreich, das mit dem wahrgenommenen Wein zu eröffnen, weil der andere sich öffnet. Also wenn ich mich mit dir darüber austausche, welchen Wein wir mögen oder wie wir den gerade erlebten Wein empfinden, öffnest du ja dein Inneres, du öffnest deine Wahrnehmung, du bist unglaublich offen, bist empfänglich für Gedanken, positive, negative, oder möchtest eben auch von dir erzählen. Und wenn man dann mit einer gewissen Fertigkeit, keine Ahnung, das Thema wechselt, weiß man relativ schnell auch vieles andere von dem anderen, weil er eben offen und einsichtig ist, oder einsichtbar ist sozusagen. Also das hilft dort auch, dass man einfach versucht, den Abend oder den Gesprächsmoment mittels des Weines zu eröffnen. Und manchmal, wenn man überhaupt nichts zu erzählen weiß, dann kann man über den Wein reden. Also das ist ja dann auch
hilfreich. Kittend, meinst du? Das,
genau, Beziehungsarbeit mit dem Wein. Also nicht mit dem viel trinken, sondern mit dem bewusst und
wenig. Ja, meine, das Gute mit dem Guten verbinden. Ne?
Genau, also zwei Fliegen mit einer Klappe, um in einfacher Sprache zu reden. Und dann zum anderen hilft es dir natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Also wenn du Wein beschreiben kannst, kannst du auch Bilder beschreiben, wenn du im Museum bist. Also wenn du einmal ein für viele kompliziertes Element wie Wein in Worte kleiden kannst, dann kannst du dich mit jemand anderes auch vor einem Bild stellen und kannst versuchen, dieses Bild zu beschreiben. Die Großartigkeit, die Tiefe. Also du arbeitest ganz anders mit Worten, als wenn du es einmal nicht getan hast, oder kannst ein Konzert beschreiben, kannst Musik beschreiben, kannst ein Buch beschreiben. Also Wein hilft, kann ich da nur sagen.
Das ist meine Grundthese, meine Lebensgrundthese. Wein hilft wirtschaften, hilft morgens wie abends. Also bin ich bei dir.
Und da finde ich es unfassbar schade, dass so etwas kaum in, also nicht nur Schulen, weil da wird wenig Wein getrunken, sondern auch in Sommelier-Schulen oder bei der Sommelier-Ausbildung vermittelt wird. Also selbst dort geht es rein ums Wissen und nicht um die Emotionen oder um das Wein vermitteln an den Gast. Und das finde ich, natürlich müssen die viel lernen, müssen auch viel über die Weinbereitung lernen, aber dieser eigentliche Weinservice wird kaum vermittelt. Also selbst bei der kürzlich stattgefundenen Sommelier-Weltmeisterschaft, wo übrigens der Raymond Thompson aus Lettland gewonnen hat, vor der Nina Jensen aus Dänemark und Reese Joy aus China den dritten Platz geholt hat, geht es ganz gering nur um die Weinsprache. Und das, glaube ich, ist, der gesamte Wettbewerb wird in Englisch ausgerichtet, sollte nicht dem geschuldet sein, dass es international ist, sondern dass es wenig, also dass wenig Wert darauf gelegt wird, die Sprache dort aktiv zu leben und die Weinsprache aktiv zu leben. Also der findet ja 5 Tage statt, dieser Wettbewerb, natürlich mit Vorentscheiden und so weiter, aber für die schade.
Entschuldige bitte, aber dass er in Englisch durchgeführt wird, ist ja relativ logisch, damit die alle miteinander reden können. Und das ist doch dann quasi, dass man sich dann auch austauschen kann in einer Sprache, die jeder versteht. Also wenn die chinesische Kollegin auf den lettischen oder litauischen einredet, dann gibt es dann möglicherweise Verständigungsprobleme, wenn die das in ihren lokalen
Sprachen... Nein, es ist natürlich mehr als verständlich, dass der in Englisch durchgeführt wird, aber... dass es keine Sparte dabei gibt, wo man sagt, man hat eine
Wer kann das am blumigsten verkaufen? Wer kann das am besten beschreiben?
Das sollte ja der Sommelier können. Also es sollte ja der Typ im Restaurant, der den Wein verkauft.
Ja.
Oder der Weinhändler. Aber meistens machen es ja dann doch Leute, die auf sozialen Medien unterwegs sind oder Journalisten, die das... dann versuchen, weil sie eben nur durchs Wort sprechen können oder durchs Wort vermitteln können. Aber vielleicht kann man das als Gedanken mit in die Welt nehmen, sich mehr um die Sprache zu kümmern und eben auch mehr um die Weinsprache zu kümmern.
Das finde ich jetzt ein hervorragendes Schlusswort, finde ich. Also wir können eine Forderung formulieren. Ein Hurra auf die Weinsprache und auf den geneigten Trinker, kann man das so sagen, der dafür eine Lanze bricht, präzise auszudrücken, was er will und was er trinkt.
Und sich einfach traut. Also das Trauen ist, finde ich, so immens wichtig. Und dann nicht nur in Rebsorten zu reden, in Ländern zu reden, in Ausbauformen, sondern in seinen eigenen Emotionen, wie er den Wein selber mag, wie er den selber empfindet und was er sich wünscht. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Cheers.
Einen zauberhaften Tag, lieber Lars. Ciao.